In vino veritas. Wer sind die Weintrinker unter uns? Was heißt dieser lateinische Satz? Ja, genau. Im Wein liegt Wahrheit. Er ist allseits bekannt, in jeder Weinstube kann man irgendwo lesen. Der Spruch geht zurück in die Antike, wo der Dichter Tacitus beschrieb, wie Germanen bei Ratssitzungen immer Wein tranken, weil sie glaubten, niemand könnte effektiv lügen, wenn er betrunken ist. Und ähnliche Sprüche gab es nicht nur im Lateinischen, sondern auch in China und sonst wo. Also es scheint doch eine gewisse Wahrheit in diesem Spruch zu liegen. Aber ich will hier nicht auf übermäßigen Alkoholkonsum hinaus, sondern Folgendes kam mir bei der Vorbereitung jetzt für heute in den Sinn. Jesus bezeichnete sich in Johannes Kapitel 15 selbst als den Weinstock und seine Jünger als die Reben. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich können wir nichts tun. Und ich weiß nicht, warum mir bei dem heutigen Thema in vino veritas irgendwie in den Kopf kam. Vielleicht muss ich mal wieder ein Gläschen Wein trinken, aber irgendwie dachte ich, in einem sehr weiten Sinn stimmt der Spruch. In dieser Hinsicht auch, denn Gott und unsere Beziehung zu Gott, das ist die reine Wahrheit und verkörpert die Wahrheit. Aber das Wort Wein, wenn man sich das mal anschaut, das kommt nicht nur im Neuen Testament vor, es hat nicht nur Jesus benutzt, sondern Wein zieht sich komplett durch das Alte Testament, durch das Neue Testament. Zum Beispiel Wein als Segen Gottes, Wein als Opfer, Wein für den Magen und für das Herz. Und darüber hinaus, wie wir vorhin auch schon im Psalm 80 gebetet haben, wird das israelische Volk als Weinstock und Gott als den himmlischen Weingärtner bezeichnet. Und wie das dann jetzt mit der Predigt zusammenhängt, die wir jetzt nach dem nächsten Lied von der Martina hören, darauf können wir schon mal gespannt sein.
Ich freue mich, hier mal predigen zu dürfen. Ich danke euch herzlich für die Lieder, ich danke dir für die Einleitung. Ja, und es soll heute um den Weinstock gehen. Ich habe jetzt einfach mal so ein paar Begriffe reingestellt: Weinberg, Weinstock, Frucht, Wein, Reben, Winzer und im Alten Testament. Die Predigt hat angefangen mit dieser Aussage, die du gerade hattest: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und dann kam ich auf die Idee, mal nachzuschauen und zu sagen, Mensch, was steht denn eigentlich über den Weinstock und diese ganze Sache im Alten Testament? Und da möchte ich euch heute mit reinnehmen. Der Weinstock gehört in der Bibel mit zu den Kulturpflanzen, die am meisten erwähnt werden. Er wird über 200 Mal erwähnt und der Weinberg kommt über 100 Mal vor. Jetzt muss ich gerade erst gucken. Ja. Mein erster Gedanke: Wein, Segen und Fluch. Also zu dem, was du da gerade erzählt hast, das muss ich jetzt einfach loswerden. Ich war ja als Schreiner, ich habe beim Dr. Becher geschafft als junges Mädel und durfte mit zum Aufbau von der Möbelmesse. Wir haben da Küche aufgebaut. Und da haben wir einen dabei gehabt, der hat es nach dem Feierabend nicht aufs Zimmer geschafft, sondern der ist direkt an die Bar. Und irgendwann bin ich dann auch dazu gekommen und ich war die einzige Frau beim Aufbau dabei. Und das war halt so ein Bauer mit Nebenerwerb und wie. Und dann einmal saß er dann so an der Theke und dann hing er da schon etwas in der Kurve. Und dann hat er gemeint, Mädel, musst du sagen, du bist ganz schön in Ordnung. Ich hätte nie gedacht, dass das was ist bei mir, also Weiber mitnehmen. Ich sage euch, das hätte er nie gesagt, wenn der nüchtern wäre. Aber denkt er das immer drin. Also im Wein liegt schon ein bisschen Wahrheit drin. So, aber jetzt gehen wir hier mal weiter. Trauben, Most, Wein gehörtet im Alten Testament schon zu den Grundnahrungsmitteln. Also Trauben wurde getrocknet, Man findet das mit Rosinenkuchen und solche Sachen, man hat es pur gegessen. Man konnte Süßigkeiten mit dem Traubensaft herstellen. Auf Reisen hat man Wein mitgenommen, weil Wasser nicht immer genießbar war. Und Alkohol ist einfach auch ein Stück desinfizierend. Wein und Essig, Wein zu Essig gewordener Wein, Wein und zu Essig gewordener Wein wurde auch zur Wundbehandlung benutzt. Und die Traubenlese waren Anlass zur Freude, Jubel. Da hat man sich richtig gefreut. Allein diese Aufzählung zeigt doch, dass der Wein und die Traube im Alten Testament zu den Leuten und zu ihrem Leben dazugehört hat. Gott hat diese Früchte wachsen lassen. Zur Versorgung und zur Freude. Er hat Säge draufgelegt. Und der Jude spricht zum Beispiel kein Tischgebet wie mir, sondern es ist immer das, dass ein Jude dankt für das, was Gott schon gesegnet hat. Wenn der Jude einen Wein trinkt, dann dankt er dafür, dass Gott den Rebstock quasi gesegnet hat und mir jetzt Wein genießen dürfen, wenn wir da dabei bleiben. Aber man findet ja auch was anderes dazu. Man nimmt den Fluch ganz kurz. Noah fing an, Felder zu bestellen und legte auch einen Weinberg an. Eines Tages trank er so viel von seinem Wein, dass er betrunken wurde und entblößt in seinem Zelt lag. Also, der konnte schon nicht mit dem Wein umgehen. Also, mit dem Maß vom Wein. Und von daher wird in der Bibel einfach auch vor übermäßigem Weingenuss gewarnt. Also, es hat immer zwei Seiten. Aber diese negative Seite, die lassen wir heute ganz weg. Was ich gefunden habe, was ich nicht wusste, war, Wein kommt bei den Opfern vor. Ganz kurz, in 4. Mose 28, das ist das tägliche Brandopfer, das ihr am Berg Sinai geopfert habt, zum lieblichen Geruch. Ein Feueropfer ist es für den Herrn, dazu ein Trankopfer und zu je einem Lamm eine Viertelkanne Wein quasi. Im Heiligtum soll man den Wein des Trankopfers dem Herrn darbringen. Keine Ahnung, warum Gott bei den Opfern Wein haben wollte, aber ich habe gedacht, unser Gott hat einfach was übrig für gute Dinge. Einfach so. Aber jetzt wird es wichtiger. Der Weinstock, ein Bild für das Volk Israel. Jetzt kommt dieser Vers aus Psalm 80 noch einmal. Einen Weinstock grubst du aus in Ägypten, vertriebst ganze Völker und pflanztest ihn ein. Dieser Vers umschreibt sehr komprimiert, wie viel Mühe sich Gott mit seinem Volk gemacht hat. Einmal, er hat ein Wunder getan, dass er sein Volk aus Ägypten rausbringt, gebracht hat. Er hat ein Wunder getan, dass er sie 40 Jahre in der Wüste versorgen konnte, vom Essen über Trinken, Wasser, Kleidung, Schuhe sind 40 Jahre nicht hergegangen. Gott hat sein Volk versorgt und er hat Völker besiegt und das alles, nur um dieses Volk in Israel, in diesem Land einpflanzen zu können. Damit sie dort leben konnte und mit ihm unterwegs sein solltet. Ja, Gott hat damals viel Liebe, viel Geduld in sein Volk investiert. Jetzt habe ich euch ein Bild mitgebracht von einem Weinstock in einem Weinfass. Wenn man genau anschaut, sieht man, dass der schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Der hat unten einen relativ dicken Stamm. Aber man sieht auch, dass ihm eine Ranghilfe gegeben worden ist. Und hier kam mir ein Gedanke, den habe ich noch nie gehabt. Zum Gedeihen braucht Weinstock viel. Wir können heute nur einen Teil anreißen. Aber man gibt ihm eine Ranghilfe. Die können ganz verschieden aussehen, je nach Land. Und ich habe gedacht, Gott hat doch seinem Volk auch eine Randhilfe gäbe, oder? Es sind die Gebote. Die Gebote waren dafür da, dass dieses Volk an diesen Geboten entlang wachsen konnte. Sie sollten nicht einengen, die Gebote, sondern helfen, dass dieses Volk gut wachsen kann und gedeihen kann. Diese Gebote sollten dem Volk zum guten Leben untereinander helfen und zum guten Leben mit Gott. Wachsen, gedeihen und dann natürlich Früchte bringen. Klar, man muss die Dinge auch noch beschneiden, das mache ich irgendwann anders mal, wenn ich wieder predigen darf. Und Gott hat sich gute Früchte gewünscht von seinem Volk. Ich habe euch einfach mal vier, erst mal drei und dann kommt vierte noch dazu. Die erste Frucht, die Gott sich gewünscht hat an seinem Volk, wo er es eingepflanzt hat und diese Ranghilfe gegeben hat, dass die wachsen können, die erste Frucht war aus meiner Sicht, dass dieses Volk ihn liebt. Dass er sagt, ja, wir haben diesen guten Gott. Und das Zweite ist dann daraus kommend, dass sie ihm vertrauen. Ihre Wege mit ihm gehen. Lernen, sich an Gott festzuhalten. Und diese dritte Frucht, aber wirklich mit ihm leben. Ich habe so gedacht, über diese Jahre hinweg, das Volk musste doch eigentlich immer sehen, Mensch, wir haben so einen guten Gott. Ein Winzer, der sich richtig gut um uns kümmert, der das Beste für uns will. Sie waren gesegnet. Und das unter der Hand dieses Winzers. Und da habe ich gedacht, da müsste doch eigentlich, und Gott hat wahrscheinlich darauf gewartet, auf diese vierte Frucht, dass sie ein Zeugnis wäre für ihn. Dass dieses Volk Israel, das da eingepflanzt war in Israel, dass sie ein Zeugnis sind für die Völker ringsherum, dass die Menschen merken, hey, da ist ein Gott, dem kann man vertrauen, mit dem kann man unterwegs sein, der Gott hilft uns. Es ist kein toter Gott, so eine Säule, die man hinbetet, sondern es ist ein lebendiger Gott, der mit uns unterwegs ist. Und ich denke, das wäre die schönste, mit die schönste Früchte gewesen. Stellt euch vor, da wäre Vögel gekommen und hätte gesagt, hey, wir haben so viel gesehen, was euer Gott getan hat. Wir würden dem auch gern vertrauen. Und wir sehen es, wie er mit ihm lebt und was er mit euch tut. Und es waren einzelne Menschen, die gekommen sind. Eure Ruth, eine Rahab, aber sonst nicht allzu viel. Und wenn man dann in der Bibel weiterliest, entdeckt man was ganz anderes. Nämlich, dass in diesem Volk viel mehr saure Früchte gewachsen sind, wie gute Früchte. Jemand nennt die Israeliter und er sagt, die haben einen Leiterkomplex. Das heißt, immer dann, wenn sie einen König haben, der Gott vertraut hat, hat das Volk auch Gott vertraut. Haben die einen König gehabt, der Gott nicht vertraut hat, dann hat der größte Teil vom Volk auch nicht Gott vertraut. Also ein Leiterkomplex, das heißt, man schiebt immer alles auf der Leiter, das was der sagt und tut, das macht man auch. Jetzt bin ich gemein, ohne das eigene Hirn zu gebrauchen. Es waren immer Leute da, die Gott vertraut haben, aber das war immer so der kleine Rest eigentlich. Und da gibt es dann so ein paar andere Verse. Jeremia 2. Ich aber hatte dich eingepflanzt als einen edlen Weinstock, ein ganz echtes Gewächs. Wie bist du mir denn geworden zu einem schlechten, wilden Weinstock? Wie oft hat es Gott entdecken müssen in seinem Volk? Und Er hat es nie verworfen, nie ganz verworfen, aber es gab Gericht. Und ich habe euch dann nochmal so einen Text dazu, wo das einfach da drin kommt. Jesaja 5. Und es ist einfach erschreckend, wenn man da entdeckt, ich glaube einfach, wie das Gott wehtan hat, das zu entdecken, was aus seinem Volk war, ist, obwohl er so gut gemeint hat. Mein Freund hat ja einen Weinberg auf einer fruchtbaren Höhe. Er grub ihn um und erntete die Steine, entfernte die Steine und pflanzte ihn mit edelsten Reben. Einen Turm baute er mitten darin und hieb auch eine Kelter aus. Dann wartete er auf die süße Frucht. Doch die Trauben waren sauer und schlecht. Nun, ihr Bürger von Jerusalem, Männer von Juda, wie denkt ihr über meinen Weinberg und mich? Habe ich nicht alles an meinem Weinberg getan? Warum hoffte ich auf süße Trauben und er brachte saure Trauben? Jetzt sage ich euch, was ich ihm tue. Ich reiße seine Hecke aus, damit er von Herden abgeweidet wird. Ich zerbreche seine Mauern und breche seine Mauern ab, dass er von allen zertrampelt wird. Zu einer Wüste soll er werden, nicht mehr beschnitten und behackt und von Dornen und Disteln bedeckt. In den Wolken will ich befehlen, dass kein Regen mehr auf ihn fällt, denn der Weinberg, der Jahwe, dem Allmächtigen gehört, ist das Volk Israel. Wenn man das so liest, ist es schon erschreckend, welches Urteil Gott damals über sein Volk fällen musste eigentlich. Erschreckend. Ja, Gott hatte Sehnsucht nach guten Früchten. Und dann dieses Entdecken von schlechten Früchten bei seinem Volk und die Enttäuschung darüber und damit verbunden sein Gericht über sein Volk Israel. Das war damals vor dieser Gefangenschaft, wo sie nach Babylon gekommen sind. Da hat sich das Volk dann wieder an seinen Gott erinnert. Ja, Gott hatte sein Volk erwählt. Er hatte und er hat große Pläne mit diesem Volk. Er hat viel für sein Volk investiert und das bis heute. Gott ist treu zu seinem Volk. Jetzt habe ich euch hier noch zwei Bilder von Weinstücken. Man sieht sie jetzt gerade ein bisschen schlecht. Die hier. Solche Weinstücke habe ich auf Zypern immer wieder gesehen. Ich war öfters auf Zypern auf Freizeiten. So haben die öfters ausgesehen. Und da habe ich gedacht, oh, super, oder? Die Dinger sehen doch aus, wie wenn da nie wieder was draus wird. Und so sehen sie dann immer wieder aus. Also es sind keine Weinstücke, wie wir sie haben, die so hoch entlanggezogen werden, sondern es sind mehr so buschartige. Und die Blätter schützen nachher eigentlich die Trauben vor der großen Hitze. Und dieses rechte Bild zeigt so ein kleiner Trieb. Ich habe gedacht, wenn Gott Gericht über sein Volk gebracht hat und im Grunde genommen dieser Stamm abgeschnitten worden ist, dann war eines immer noch gut. Und das ist die Wurzel. Die Wurzel blieb immer gut. Und mir hat jetzt ein Weinbauer gesagt, der Weinstock hat Pfahlwurzeln, die können bis zu 5 Meter in die Tiefe gehen. Und wenn es Trockenheit geht, geht er immer tiefer. Das ist ganz verrückt. Das heißt für mich, auch wenn Gott sein Volk damals babylonische Gefangenschaft abgeschnitten hat, dann ist klar, weil die Wurzel, weil Gott da ist, weil Gott die Kraft hat, das wachsen kann, dass dann dort raus wieder was Kleines wachsen kann und dann wieder ein Weinstock werden kann. Dieser kleine Rest. Ich habe so denken müssen, wie oft ist das schon bei dem Volk Israel, dass es entweder so aussah oder so aussah, wie wenn gar nichts mehr da ist. Nach dem Holocaust. Nach dem Zweiten Weltkrieg, das sah doch aus, wie wenn da nie was werden könnte. Und dann fing es wieder an zu wachsen. Ganz vorsichtig. 1948, wo dann dieser Staat gegründet wurde und wo das langsam wieder kommen konnte. Gott, diese Kraft Gottes verlässt sein Volk nie. Auch wenn es im Zeitalter aussieht, wie wenn alles, naja, nichts mehr ist. Und jetzt, zur Zeit, wo man merkt, wie viele Menschen und wie viele Völker sich immer mehr gegen Israel stellen, wo man aber merkt, einer bleibt treu. Es ist dieser eine Gott, der dieses Volk Israel nie verlassen wird. Und kein Volk wird Israel je ins Meer schmeißen. Das wird nicht passieren. Weil Gott einfach da ist. Weil er sich kümmert. Er ist da für dieses Volk. Und dann wird eines Tages die Zeit kommen, jetzt machen wir ein großes Schlenkerradio Testament, eine Zeit kommen, in der es Frieden gibt. Richtig Friede. Micha 4, jetzt haben wir einen Blick ins tausendjährige Reich. Da heißt es, dann schmieden sie die Schwerter zu Pflugscharen, und jetzt ist es interessant, und die Speere zu Winzermesser. Luther schreibt hier Sichel, aber das ist falsch. Also da steht wirklich das Messer eines Winzers. Kein Volk greift mehr das andere an und niemand übt mehr für den Krieg. Jeder wird in Frieden unter seinem Weinstock und seinem Feigenbaum sitzen. Jetzt haben wir wieder den Weinstock. Gell? Das ist ein Blick ins tausendjährige Reich rein. Da wird es so sein, dass die Völker sich wünschen, zu Israel kommen und sagen, hey, jetzt wollen wir diesen Gott auch dazugehören. Es wird Friede sein. Und in dieser Zeit wird man genießen können ohne Angst. Das Bild in der Bibel dafür, für diesen Friede, ist einfach das, dass man unter seinem Weinstock sitzt und unter seinem Feigenbaum. Ich habe so gedacht, in Israel, ja, es gibt so Gegenden, wo es relativ ruhig ist. Gerade mein ehemaliger Kollege ist auch gerade runter, hat so ein Bild gepostet und schreibt, wo ist denn hier der Krieg? Findet man in Israel auch, aber so richtig tiefe Friede haben die ja doch nicht. Und diese Gelassenheit zu sagen, boah, jetzt setze ich mich unter meinen Weinstock und genieße einfach mal. Wenn Krieg ist, hat keiner die Ruhe, sich irgendwo selber ruhig hinzusetzen und zu genießen. Wenn Krieg ist, hat keiner den Gedanken dran, boah, ich muss meinen Weinstock beschneiden, damit ich nächstes Jahr wieder was ernten kann. Wenn Krieg ist, ist es nicht da. Aber der Micha sagt, Leute, diese Zeit wird kommen. Die Zeit kommt auch für uns. Denn bei uns ist es zwar besser, aber gut ist doch auch nicht, oder? Ich habe heute Morgen auch bei WhatsApp wieder im Status bei jemandem, ob du die Partei wählst, wählst du Krieg. Ob du die Partei wählst, wählst du Krieg. Ob du die Partei, ganze Liste mit Parteien und immer so auf die Tour, was du wählst halt Krieg. Auf verschiedene Art und Weise, ja. Man merkt jetzt doch, dass in unserem Land es aber auch immer unruhiger wird. Und da ist auch diese Hoffnung oder dieser Wunsch da nach Frieden. Für mich kam da noch eine Frage auf, wie kann man denn unter einem Weinstock sitzen. Also wenn ich so einen Weinstock habe, vorhin das Fässle mit dem Weinstock, wie hocke ich da drunter? Wenn ich einen Weinberg habe, so wie bei uns, also in Griesbach, wo ich ab und zu war, da drunter, da hat es ja Wein, die sind schön aufgereiht. Wie hocke ich denn da unter dem Weinstock drunter? Ich war öfters auf Zypern, habe ich schon gesagt. Und in den Bergdörfern habe ich das immer wieder entdeckt. Das jetzt, ich finde das Bild leider nicht mehr von diesem einen Dorf, wo das, das fand ich so traumhaft. Vor dem Haus, da sieht man auch, das hier ist auch ein alter Weinstock, der muss gestützt werden, das ist wie so eine Pergola. Und da kennst du noch, oder? Ich muss euch sagen, hey, solche Trauben sind da trocken. Solche Trauben. Hey, sowas Schönes. Direkt vor dem Haus, was machen die Leute? Die holen ihren Stuhl raus und hocken sich da draußen. Und dann kann man mittags in der größten Hitze, kann man da hinsitzen, weil man Schatten hat. Weil es einem gut geht, da drunter. Und von daher, das ist unter einem Weinstock sitzen. Jetzt möchte ich uns einfach, okay, jetzt regnet es gerade. Gerade mal nicht, aber die letzten Tage hat es nur geregnet, wir sitzen im Koffer und alle Flüsse an. Aber ich möchte euch da einfach zwei Bibelverse mitgeben für uns. Wer unter dem Schutz des Höchsten sitzt, bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen wohnt, ich habe eine andere Übersetzung, deswegen stolper ich gerade, der sagt zu Jahwe, du bist meine Zuflucht, meine sichere Burg, du bist mein Gott, auf den ich vertraue, unter dem Schatten des Allmächtigen. Ein geniales Bild. Ich darf mich, wenn Gott sich hier bezeichnet als vielleicht als Weinstock, dann darf ich da drunter sitzen. Das andere ist, ein anderer Vers noch, der will nicht. Oh, das war ganz falsch. Jetzt habe ich. Psalm 121. Jahwe behüte dich. Er ist der Schatten über dir. Damit dich am Tag die Sonne nicht schadet und der Mond nicht in der Nacht. Das heißt, dass ich in der größten Hitze des Tages unter diesem Schatten sitzen darf. Das ist einfach Gottes Angebot an uns. In der Hitze unseres Tages dürfen wir Zuflucht bei ihm nehmen. Und die Hitze des Tages kann ganz verschieden sein. Das kann Krankheit sein. Das kann sein, wenn es einem nicht gut geht. Das können Probleme im Geschäft oder sonst wo sein. Stress mit den Schülern ab morgen wieder. Es kann ja so verschieden sein. Wenn ich da Zuflucht nehmen kann, Gott sagt, komm doch zu mir. So, letzte Folie, dann bin ich fertig. Was hat es jetzt alles mit mir zu tun? Das, was ich euch jetzt erzählt habe. Ich muss sagen, es ist ähnlich wie beim Volk Israel. Ich darf Weinstock sein in Gottes Weinberg. Ich darf das sein. Ich darf zu diesem großen Weinberg gehören. Er hat mich erwählt. Ich darf sein Kind sein. Er hat viel für mich investiert und tut es bis heute. Gott investiert immer noch in euch und in mich. Ich bin ihm wichtig. Deswegen macht er sich Mühe mit mir, so wie mit seinem Volk. Was hier reinkürt, ist ganz klar, das machen wir heute eben nicht, dass man eben diesen Weinstock auch beschneiden muss. Das gehört auch zu uns in unserem Leben, dass Gott immer wieder mal beschneiden muss, dass Gott mit seinem Winzermesser Dinge tut, die uns vielleicht nicht gefallen. Aber er wünscht sich auch in meinem Leben Frucht. Und er erlebt auch in meinem Leben Enttäuschungen wie bei seinem Volk Israel. Ich habe heute Morgen von Petrus gelesen, wie er die Klappe so groß aufgerissen hat und sagt, Herr, ich werde treu sein. Und Jesus sagt, du, vor der Hahn heute Nacht kräht, zweimal hast du dreimal gesagt, du kennst mich nicht. Ich denke, ja, wie oft ist es, dass ich Gott auch enttäusche? Aber das ist das wie beim Volk Israel, er gibt nicht auf. Er schneidet nicht einmal ganz ab, macht doch nicht. Sondern er ist ganz treu. Und was mir noch wichtig war, und das möchte ich euch einfach auch für diese Woche nochmal mitgeben. Er ist mein Schatten, mein Zufluchtsort vor der Hitze des Alltags. Zu ihm darf ich mich flüchten. Und zu diesem erlebt Enttäuschungen, wenn wir ganz ehrlich sind, in unserem Leben sieht es doch auch manchmal tot aus, oder? Weiß nicht, wie euer geistliches Leben, ob ihr immer so weit oben seid. Ich muss euch sagen, mein geistliches Leben ist auch manchmal so ganz anders. Nicht Überfliegen. Sondern du brauchst diesen Gott, der immer wieder mit seiner Kraft in mein Leben reinwirkt, dass ich nicht aufgebe. Das alles wünsche ich euch. Einmal, dass wir Israel sehen, was er für uns getan hat, auch im Volk für uns, aber dass er vor allem auch dieser Schatten sein möchte in unserem Leben. Unser Zufluchtsort, da wo wir hingehen dürfen, dass wir da immer wieder hinflüchten. Amen. Ich bete noch und möchte euch bitten, wenn ihr könnt, aufzustehen. Lieber Herr, wenn wir in dein Wort reinschauen, können wir an so vielen Stellen entdecken, wie groß und wie mächtig du bist. Was du damals alles für dein Volk getan hast und dann einfach dir auch gewünscht hast, dass einfach gute Früchte wachsen. Und du musstest immer wieder entdecken, wie sauer das alles war. Wenn ich mich daneben stelle, dann ist es manchmal gar nicht so viel anders. Da wachsen nicht nur gute Früchte in meinem Leben, sondern da wächst auch manches Saure. Und für deine Liebe, für deine Geduld, dass du zu uns stehst, dass du uns nie wegwirfst, nie ganz abschneidest, sondern dass du immer wieder an uns arbeitest, dass da wieder was Gutes wachsen kann. Und dass du dich uns anbietest, dass wir immer wieder neu bei dir Zuflucht nehmen dürfen. Danke für deine Liebe und für deine Treue, Herr.